Wir machen weiter in der Predigtreihe über das Buch Nehemia. Und ich erinnere kurz daran, Nehemia war Mundschenk am persischen Königshof, aber er war natürlich Jude und nahm zur Kenntnis, dass immer noch nach so langer Zeit die Stadt Jerusalem wüst liegt, zerstört von Nebukadnezar und nicht wieder aufgebaut. Die Mauern liegen am Boden, die Tore sind verbrannt und das beschäftigt ihn so sehr, dass er 4 Monate lang betet. Und dann kriegt er den Moment vor dem Angesicht des Königs, wo er seine Bitte vorträgt und tatsächlich der Perserkönig ihm gestattet, mit Geleitbriefen sogar ausgestattet, nach Israel zu ziehen und die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Das ist ein ganz entscheidender Satz, dass dort definitiv steht, die Stadt wieder zu bauen. Denn Kyros hatte den Tempelbau erlaubt, aber die Stadt galt ja immer als aufrührerisch. Das ist dann auch schon beim Tempelbau zu Widerstand gekommen. Und da haben Leute gesagt, guck mal in den Reichsannalen, dieses Volk, diese Stadt ist eine aufrührerische Stadt, die hat immer nur Stress gemacht, bis Nebukadnezar sie endlich zerstört hat. Und das fand man dann auch so. Und da wurde sogar der Tempelbau gestoppt vorübergehend. Dann hat man es wieder angefangen, das Werk, man ist wieder liegen geblieben, es lief alles so schleppend. Und dann ist es tatsächlich eine großartige Sache, dass Nehemia, das hatte ich letzte Woche in der Predigt herausgestellt, diesen Mut hat, als sich ihm die Tür ein Spalt öffnet, in die Vollen zu gehen und zu sagen, ich will nichts weniger als die Stadt Jerusalem bauen. Und das erlaubt ihm König Artasasta. Das ist ganz großartig, dass er das tun darf, die Stadt wieder aufbauen mit Mauern, mit Toren. Und das ist die Erfüllung einer Verheißung, die Gott auch tatsächlich gegeben hat, schon durch den Propheten Jeremia, aber auch dann bei Daniel, es gesagt wird, die Stadt Jerusalem wird wieder gebaut werden. Und da lesen wir nun in Kapitel 2, die Verse 11 bis 18. Als ich nach Jerusalem kam und 3 Tage da gewesen war, machte ich mich des Nachts auf und wenige Männer mit mir, denn ich hatte keinem Menschen gesagt, was mir mein Gott eingegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir, außer dem, auf dem ich ritt. Und ich ritt zum Taltor hinaus bei Nacht und am Drachenquell vorbei, an das Misttor und forschte genau, wo die Mauern Jerusalems eingerissen und die Tore vom Feuer verzehrt waren. Und ich ritt hinüber zum Quelltor und zu des Königs Teich, und da war kein Platz, dass mein Tier mit mir weiterkommen konnte. Da stieg ich bei Nacht das Bachtal hinauf und achtete genau auf die Mauern und kehrte um und kam durch das Taltor wieder heim. Die Vorsteher wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich gemacht hatte, denn ich hatte bis dahin den Juden nichts gesagt, weder den Priestern, noch den Vornehmen, noch den Vorstehern und den anderen, die an dem Werk arbeiten sollten. Und ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems bauen, dass wir nicht weiter in Gespött seien. Und ich sagte ihnen, wie gut die Hand meines Gottes über mir gewesen war, dazu auch die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sprachen sie, auf, lasst uns bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum guten Werk. Herr, öffne meinen Mund, damit meine Lippen deinen Ruhm verkündigen. Amen. Ja, es ist wie so oft in biblischen Texten das Merkwürdige, was man beim Lesen des Textes wahrnimmt, führt zur Erkenntnis. Was ist merkwürdig daran? Also er geht ja, die Mauern zu inspizieren, ne? Guckt sich das an. Wer ist Maurer? Horst. Man muss erst mal sich einen Überblick verschaffen, nicht? Aber was ist merkwürdig daran? Habt ihr das gehört im Text? Dass er das in der Nacht macht, das ist doch idiotisch, da sieht man ja nichts. Wieso geht denn der bei Nacht? Also er sagt ja, ich habe niemandem verraten, was ich eigentlich vorhabe. Nicht? Da könnte man sagen, gut, deswegen geht er heimlich, macht das bei Nacht und verschafft sich einen Überblick. Das ist schon interessant, dass er da niemanden mit einbezieht, dass er erstmal sagt, ich will die Situation checken, ich will dann auch, wenn ich aufrufe zum Mauerbau, und dann werden die Leute sagen, ja, hast du dir das mal angeschaut, und dies und das will ich Bescheid wissen, will ich Auskunft geben können. Und erst dann teilt er seine Pläne. Und das ist auch schon eine geistliche Erkenntnis durchaus, dass man oftmals eine Sache kaputt macht, wenn man Ideen hat und wenn man zu schnell andere Menschen daran beteiligt. Die reden einem das nämlich kaputt. Ist auch in der Gemeinde so. Und deswegen ist wichtig, ins Gebet zu gehen. Das hat er ja getan, ausführlich. Ins Gebet zu gehen, dann hat er schon erste Erfolge. Und dann ist es bei uns auf der Punkt, wenn dann die ersten Erfolge sich zeigen, man sieht, jetzt ist eine Tür offen, dann posaunen wir es aus. Ne? Und dann zack, ist der Widerspruch da und dann wird es kaputt gemacht. Nein, er bleibt noch weiter alleine mit seinem Gott und geht in der Nacht. Aber die Nacht ist hier natürlich auch ein Sinnbild. Die Nacht ist in der Bibel immer ein Sinnbild. Das Finsternis. Wir lesen in der Bibel, Gott ist Licht, bei ihm ist keine Finsternis. Die Nacht ist ein Sinnbild. Könnt ihr die Geschichte erinnern von Jakob, der in der Nacht, bevor er seinem Bruder Esau, mit dem er so zerstritten war, dass Esau ihn sogar töten wollte, da weiß er, ich muss meinem Bruder wieder begegnen. Und da hat er in der Nacht diese Begegnung mit dem Engel, der mit ihm ringt. Und da kann man schön das so deuten, diese ganze Macht der dunklen Vergangenheit, die Jakob mit sich trägt, die überfällt ihn da. Und hier ist es bei Nehemia auch so, er geht in der Nacht und sieht den jämmerlichen Zustand der Mauern Jerusalems. Warum war das denn so jämmerlich? Warum war denn so Gottesdunkel über dem Volk und über der Stadt? Weil das Volk Gott verlassen hatte und anderen Göttern gedient hatte. Und da war über Jerusalem ein genauso starkes Gottesdunkel wie über allen Völkern. Im Propheten Jesaja heißt es ja Kapitel 60, siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich. Also da geht es nicht um Tag und Nacht, sondern das ist geistlich, ne, sinnbildlich. Finsternis bedeckt das Erdreich, Dunkel umhüllt die Völker. Und jetzt war es in Israel genauso. Es war wirklich tiefste Nacht, immer noch. Israel war also da hineingeraten wegen des Fluches. 5. Mose 28 könnt ihr mal lesen. Wie furchtbar ist der Fluch, die ganzen Flüche, die Gott ausspricht über einem Volk, das ihn ins Angesicht kränkt und wegstößt. Und deswegen, wenn das Leben elend ist, und das Leben vieler Menschen ist elend, ist Dunkelheit, dann ist eine Bestandsaufnahme nötig. Und wisst ihr, diese Bestandsaufnahme auch des eigenen Lebens, die kann man nicht mit anderen Leuten machen. Da wird dir nicht dein Nachbar helfen und auch nicht dein bester Freund. Das musst du mit Gott ganz alleine machen. Und deswegen ist das hier schon eine tiefe Aussage in diesem Text, dass Nehemia alleine geht in der Nacht, um sich einmal anzuschauen, was eigentlich los ist. Und wisst ihr, das ist auch nicht ohne Grund, dass meistens Menschen, die liegen nachts wach. Und da kommen die Gedanken, wo man nicht in den Schlaf findet und grübelt und schwitzt. Das ist nachts. Und dann ist es gut, wenn man nicht eine Pille frisst, sondern wenn man sagt, dann nehme ich diese Zeit für eine Bestandsaufnahme, das ist eine Zeit, wo ich alleine bin und das ist eine Sache zwischen mir und meinem Gott. Das Merkwürdige in Bibeltexten ist oft so, dass es uns auf eine Spur bringt. Das Leben muss ausgewertet werden und das heißt, worauf habe ich eigentlich gebaut? Was waren denn die Dinge, die mir wichtig und heilig waren im Leben? Stimmt das überhaupt überein mit Gott? Was waren meine Götter in Wirklichkeit? Woher habe ich Segen erwartet? Und Lebensglück, worauf habe ich da eigentlich gebaut? Und wisst ihr, wenn das andere Dinge sind, Nichtigkeiten, dann gilt, was Gott über das Volk Israel auch gesagt hat, dann ist Fluch. Viele Menschen stehen ja da und sagen, ja, womit habe ich das verdient? Ich weiß es gar nicht. Ja, da sollten wir auch nicht zu schnell was sagen, aber wir sollten auch nicht einfach schweigen, sondern vielleicht mal sagen, ich weiß das nicht. Vielleicht hast du es auch gar nicht verdient, aber die Antwort auf diese Frage wirst nur du ganz alleine finden mit deinem Gott. Und das kann sein, wenn du dein Leben durchgehst, da wird's Nacht. Und da muss man das zugeben und sagen, wir haben gesündigt. Macht ja Nehemia, nicht? Er spricht ja dieses großartige Bußgebet, sagt, wir haben gesündigt, wir haben dich ja weggestoßen. Wir haben ja auch gottlos gelebt. Wie viele Menschen in der Mitte ihres Lebens stehen auf einmal da und sagen, womit habe ich das verdient? Dabei haben sie immer gottlos gelebt, nach Gott nicht gefragt. Aber zu dieser Erkenntnis müssen sie ganz alleine kommen, jeder für sich. Und jetzt möchte ich noch was sagen zur Sinnbildlichkeit dieser Stadtmauer. Eine Stadtmauer, das ist euch allen klar, die bietet Schutz vor Feinden, sie schützt Leben und Besitz. Aber eigentlich heißt es ja in der Bibel, in den Psalmen, dass Gott unser Schutz ist. Gott ist Sonne und Schild, nicht zum Beispiel, oder eine feste Burg ist unser Gott. Psalm 91, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Burg, mein Fels, auf den ich baue, nicht? Aber wenn Gott nicht unser Schutz ist, weil wir auf Gott in Wahrheit nicht vertrauen, dann fallen auch die äußeren Mauern. Und das ist auch die Lebensgeschichte vieler Menschen, dass sie sich so viele Sicherheiten im Leben aufrichten und das abchecken und ihr Leben ein. Und ich sag's aber, weil es die Bibel ja deutlich macht, diese ganzen Dinge, wenn Gott nicht dein Schutz ist und deine Sicherheit, auf den du baust, dann wird das alles zerbröseln. Deswegen noch einmal Bestandsaufnahme. Wo stehst du? Bist du vielleicht noch unter Gottes Zorn? Das ist ein Thema, was gar nicht gepredigt wird in den Kirchen. Dabei sagt der Apostel Johannes, im Johannesevangelium überliefert er die Worte Jesu, wer an den Sohn glaubt, nicht, der hat das ewige Leben. Aber wer dem Sohn Gottes nicht gehorsam ist, seinem Anspruch nicht nachgibt, ihm nachfolgt, der ist nicht zum Leben durchgedrungen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Also da tritt der gute bürgerliche Mensch hin, ein guter Deutscher, der nie jemanden betrogen hat und sagt, ich habe immer ein gutes Leben geführt. Ja, aber Christus, dein Erlöser, hast du dein Leben lang weggelassen, außen vorgelassen und da sagt die Schrift, der Zorn Gottes ist über deinem Leben. Wird nicht mehr verkündigt. Ich verkündige es schon, weil es da ja steht. Und 1. Johannes 5, nochmal im Brief des Apostels, sagt er, unser Glaube ist aber der Sieg, der die Welt überwunden hat. Der Glaube an Christus ist der Sieg, der überwindet, der Fundament schafft. Und außerhalb von Christus haben wir gar nichts. Du hast gar nichts ohne Christus, außer dich selbst. Und den Schutzmaßnahmen und Absicherungen deines Lebens, die du selber konstruiert hast, werden zerbröseln. Sie werden dir alle zerfallen. Und deswegen die Frage, Philipper 3, Vers 20, sagt Paulus, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Ich will es mal persönlich sagen. Mein Bürgerrecht ist im Himmel. Ich habe eine feste Stadt. Da ist mein Zuhause. Die Bibel sagt das in einem wunderschönen Bild. Das ist das himmlische Jerusalem. Das ist die Stadt Gottes. Da ist mein Bürgerrecht. Da bin ich zu Hause. Ist das bei dir auch so? Ist dein Bekenntnis zu Jesus Christus so klar, dass du das sagen kannst? Erste wichtige Frage. Und die zweite Frage ist dann, ist dieses Bekenntnis zu Jesus auch zugleich für dich ein Schutzwall, eine Stadtmauer gegen die Welt, in der wir leben? Denn das ist ja der Sinn einer Stadtmauer, nicht? Da macht man ja eine Stadtmauer drum, damit nicht jeder einfach herkommen kann und sich nehmen aus der Stadt, was er will. Deswegen braucht man die, dass sie Schutz gibt. Die Stadt abschirmen und schützen. Ich will mal etwas vorausgreifen. Nehemia hat zum Beispiel die Tore der Stadt befohlen zu schließen am Vorabend des Sabbat und erst wenn der Sabbat vorbei ist, wieder zu öffnen. Warum? Weil das ganze umliegende Volk, die waren gar nicht gottesfürchtig, die haben den Sabbat nicht geheiligt und da sind die Händler gekommen und wollten am Sabbat ihre Waren feilbieten und haben die es einfach laufen lassen. Ja, da fängt das im Volk Gottes an, dass der Sabbat nicht mehr geheiligt wird, nicht? Und da sagt Nehemia, die Stadttore bleiben zu jetzt. Schluss mit dem Klamauk. Wenn Tag des Herrn ist, ist Tag des Herrn, da kommen keine Händler rein. Also das ist ja ein schönes Sinnbild, nicht? Die Stadtmauer ist dafür da, mit ihren Toren, dass die Stadtbewohner und die Regierung entscheidet, was darf hier rein, wer darf hier rein und wer nicht. Und das können wir durchaus mal geistlich übertragen zu unserem Leben. Ist das bei dir so, dass dein Bekenntnis des Glaubens zugleich auch ein Schutzwall ist in deinem Leben vor so und so vielen Dingen, die da hineindringen wollen, aber die nur Schaden anrichten in unserem Inneren? Und da ist noch so viel Sinnbildlichkeit mehr in dem Text. Da heißt es, dass Nehemia vorbeigeht am Drachenquell. Das kann man auf den Karten sehen, wenn man Karten von Jerusalem hat. Das ist da so am Abhang. Außerhalb der Stadtmauer ist das eingezeichnet Drachenquell. Nicht? Drache, das wissen wir. Wer die Bibel ein bisschen kennt, nicht? Drache oder Schlange ist gleich dem Satan oder dem Teufel, ist ein Sinnbild dafür. Offenbarung 20, Vers 2 ist die Stelle, kann man sich gut merken. 20, 2, letzte Buch der Bibel, da heißt es, der Teufel, die alte Schlange, der Drache. Also in der Bibel kommt es oft vor, sinnbildlich, schon im ersten Buch Mose beim Sündenfall, die Schlange, nicht? Aber in den Psalmen oft auch der Drache. Und in Offenbarung 20,2 wird alles dreist zusammengefasst. Nicht? So, also der Drachenquell. Von dieser Quelle geht Vergiftung aus. Und deswegen ist die außerhalb der Stadtmauer. Muss es sein. Der Drachenquell darf nicht drinnen sein in der Stadt. Und ich will das nochmal übertragen. Unser Herz, unser Leben soll ein heiliger Raum sein. Dein Leben ein heiliger Raum, wo Gott drinnen ist als König. Ist das so bei dir? Und dann brauchst du einen Schutzwall, dass anderes draußen bleibt, was dein Leben vergiftet und zerstört, von innen her sonst, wenn es drinnen ist. Aber ist das so? Oder ist dein Leben vielleicht eine Stadt ohne Mauern? Es gibt Menschen, die sagen, ich bin auch Christ. Fühlen sich irgendwie christlich, das ist dann so ein Gemütsempfindungsbekenntnis, weil man da irgendwie reingetauft worden ist und konfirmiert, ist man irgendwie christlich. Aber da ist keine Abgrenzung. Alles, was in der Welt rum ist, was da an Klamauk ist und an Götzendienst und an Unreinheiten und Ungerechtigkeiten, hat man Teil dran. Lässt man alles rein. Oder sind bei anderen Gläubigen die Mauern so weit gesteckt, dass man eine ganze Menge mit reinnimmt aus der Welt? Sagt man, ja, ich habe schon so eine Mauer, aber ich habe die so ein Stück verrückt. Und wenn zum Beispiel, weil ich einfach ein Musikfan bin, da gucke ich eben die ganzen MTV-Musikvideos, ziehe ich mir rein, obwohl das die totale Grütze ist. Richtig gottloses Zeug. Das wird immer deutlicher. Vor 10 Jahren habe ich im Fitnessstudio angefangen. Da hat mich das schon geärgert. Ich sagte, ich gehe mal vormittags dahin. Wenn diese Musikvideos laufen, du kannst keinen reinen Geist bewahren. Das ist übersexualisiert, jedes zweite Video. Aber mittlerweile ist so viel offensichtlicher Okkultismus da drin, Hexerei und so weiter, das wird immer deutlicher, immer krasser. Das ist Teufelsdreck. Und wenn ich nicht sage, ich mache hier eine Mauer und das kommt in mein Leben nicht rein, das halte ich draußen, dann habe ich es drin. Dann ist der Drachenquell in der Stadt. Ja, da wundere dich nicht, wenn dein Leben vergiftet wird. Deine Ideen, deine Gedanken, es wird alles zermürbt. Und das geht weiter mit Filmen und. Was ist da drinnen und was ist draußen? Was sagst du, soll in mein Leben hinein, was soll nicht hinein? Ist deine Entscheidung. In Psalm 26, Vers 4 sagt der Psalmbeter, ich sitze nicht bei den heillosen Leuten. Ja, wenn man da erstmal sitzt in einer gewissen Gemeinschaft, nicht, da kann man sich ihrer dummen Reden und ihrer gottlosen Reden und ihrer ganzen Dinge, mit denen sie sich da brüsten, nicht entziehen. David sagt, ich sitze da gar nicht, weil mir das weder nützt, sondern in Wahrheit bekommt mir das gar nicht. Das bekommt mir gar nicht. Eine bestimmte Gemeinschaft mit bestimmten Leuten bekommt einem nicht. Da muss man sagen, gut, dann habe ich sie nicht. Dann habe ich diese Gemeinschaft nicht. Der Apostel Jakobus sagt das im ersten Kapitel, Vers 27 so, ein vernünftiger Gottesdienst sieht so aus, die Witwen und Waisen besuchen in ihrer Trübsal und sich selber von der Welt, die uns umgibt, unbefleckt halten. Weil da so viel Mist ist. Seht ihr, und da fängt das nämlich an. Meine Oma, die hat sich bekehrt als junge Frau mit Anfang 20. Und da hat sie gesagt, ich bin immer zum Tanz gegangen und so, also ein ganz normales Leben geführt, ein weltliches. Und dann ist sie Christ geworden, hat gesagt, die Gemeinschaft dieser Leute, die nach Gott nicht fragen, bekommt mir nicht mehr. Da ist sie dann nicht mehr hingegangen, hatte nicht mehr Teil daran. Und da ist sie von ihrer gesamten Familie als ein Sonderling betrachtet worden, wie man so bescheuert sein kann und wie man alles so eng sieht. Sind ja alle getauft, nicht? Wir sind ja alle getauft. Ja, aber da war Gott nicht König. Man kann ja getauft sein und Gott ist nicht König. Und dann macht man allen Scheiß mit, den eben die Gesellschaft macht. Und meine Oma hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Und da hat sie sich einen Mann gesucht, der auch dieses Bekenntnis hat, weil sie gesagt hat, ich will eine Familie gründen, da soll mal klar sein, wo die Mauern sind, ne? Zu der umgebenden Welt, wenn ich christlich leben will. Hat sie einen Mann gefunden, der wirklich sehr gläubig war, mein Opa. Der hatte nur leider die Hüfte kaputt. Da hat die Familie gewusst, jetzt ist sie so fromm geworden und so versponnen, jetzt hat sie auch noch einen Krüppel geheiratet, nur weil der genauso engstirnig ist im Glauben wie sie selber. Ja, so war das. Wisst ihr, ihr könnt das im Buch Nehemia lesen. Wenn man anfängt, die Mauern zu bauen, wie Nehemia das gemacht hat, ein klares Bekenntnis, einen klaren Glauben, dann weiß die gesamte Welt, die einen umgibt, auch die christliche Welt, dass es jetzt komisch geworden ist. Jetzt ist es eine Sekte geworden. Das ist das Totschlagargument aller Totschlagargumente. Da braucht man ja keine inhaltlichen Argumente mehr, sagt man einfach, jetzt ist es eine Sekte geworden, pff, ist kaputt. Ja, nur wisst ihr, diese Kirchen, die gehen alle den Bach runter. Die Gemeinschaft, die landeskirchliche, wo meine Großeltern hingegangen sind in Hormersdorf, die ist jetzt noch riesengroß. Ist lebendig. Da wusste nur also die Familie, meine Oma hat einen Krüppel geheiratet, das arme Kind. Und dann kam der Krieg. Und da war mein Opa einer von den wenigen, die es überlebt haben. Der ist nämlich nicht an die Front gegangen. Haben sie kurz vor dem Krieg noch ihr Haus gebaut. Und nach dem ganzen Kriegstheater und Inflation war das auch abgezahlt. Und das war das schönste, modernste Haus in Hormersdorf. Steht heute noch, wohnt mein Onkel drin. Leute, wir müssen uns entscheiden, was uns im Leben wichtig und heilig ist. Wer der König ist, wo die Mauern sind. Und dann ganz zuletzt, weil es uns zum Bußgebet führt, reitet Nehemia zum Misttor. Was glaubt denn ihr, was das Misttor ist? Ich muss jetzt mal hier Fabian ist Konfirmand und dein Freund, bist du auch irgendwo im Konfi-Unterricht? Ja. Ja? Dann musst du es auch wissen. Also lernen. Das Misttor, was würdet ihr schätzen, ist das? Naja, genau, wo der Mist rausgefahren wird. Ne? Genau, die Scheiße will man ja nicht in der Stadt haben. Also, was ist das für eine schöne Sinnbildlichkeit? Du brauchst ja im Leben ein Tor, wo der ganze Müll raus kann und was Dreck ist. Und da gibt es dieses Tor, nicht? Und das gibt es in unserem Leben auch. Denn ich sag's euch schon mal, wenn ihr jetzt sagt, wir wollen Jesus nachfolgen, wir wollen schon uns positionieren, es wird nicht immer funktionieren. Der Dreck kommt rein. Jetzt war ich neulich mal wieder Nachmittag, ein bisschen später beim Sport und da liefen sie wieder, die Videos. Da habe ich trainiert und dann sagst du, ja gut, ich gucke jetzt immer hier auf die Anzeige, weil ich den Müll nicht sehen will. Du guckst, du siehst es doch. Du gehst durch diese Welt, du kannst nicht völlig dich allem enthalten. Es kommt immer Mist rein und viel Mist kommt auch heraus von innen. Ich muss jetzt gar nicht der Gesellschaft die Schuld geben für meine Sünden, die sind auch in mir. Und da hat aber Gott ein wunderbares Tor eingerichtet. Und dieses Tor heißt Beichte, dass man nämlich Gott seine Sünden bekennt und sagt, das war jetzt wirklich Mist. Was ich gedacht habe, gesagt habe, da habe ich wirklich Mist verzapft. Manches ist von außen reingetragen worden, da muss man es wieder rausbringen. Manches gebiert unser Herz von innen, muss man es auch rausbringen. In einer Stadt, die lebendig ist, wenn sie noch so abgeschirmt ist, wird immer Müll produziert. Ne? Ein schönes Bild. In unserem Leben ist das so. Und da kann man es Gott sagen, ich bringe dir das, ich will das ablegen, ich will mein Leben reinigen. Diese Möglichkeit gibt uns Gott und das wollen wir jetzt auch miteinander tun. Und zwar in der Gottesdienstordnung findet ihr auf der Seite 10 das Beichtgebet für das Abendmahl. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.